Manche Filme werden Kult. Man sitzt wie gebannt vom Fernseher und sieht sich die Filme einfach immer wieder mal an. Man weiß da, was genau passiert. Man weiß, wie es ausgeht. Trotzdem sitzt man manchmal wie gebannt vom Bildschirm. Ähnlich bei dem Film Dirty Dancing. Dieses Jahr wird der Tanzfilm schon 30 Jahre alt. Bei mir am Telefon ist jetzt die Filmwissenschaftlerin Aline Rositzka von der Freien Universität Berlin. Guten Morgen, Frau Rositzka.
Guten Morgen, Frau Blumenroth.
Ich habe es eben angesprochen, dass manche Filme einfach Kult sind. Was macht aber eigentlich einen Kultfilm erstmal aus?
Ich würde sagen, ein Kultfilm macht im Grunde genommen die Fanbase aus. Das ist ganz klar. Also der Film muss nicht unbedingt eine große High-Budget-Produktion sein, damit der in Fankreisen erfolgreich ist. Im Grunde genommen ist es eigentlich eher so, je obskurer der Film ist und je weniger oder je mehr er eigentlich vom Mainstream abweicht, desto mehr Kultpotenzial hat er, um quasi erstmal kleine Fangemeinden aufzubauen, die dann unter sich erstmal schauen und wo sich der Film eigentlich in diesen Fangemeinden immer mehr zum Kultstatus hochschaukelt.
Jetzt, was würden Sie sagen am Beispiel Dirty Dancing? Warum ist der erfolgreich geworden?
Der hat eigentlich, was das Genre Tanzfilm angeht, eine besondere Rolle, weil er im Grunde genommen am Ende einer Dekade von Tanzfilmen in der Zeit stand. Also es fing ja eigentlich groß wieder an 1977 mit Saturday Night Fever und dann hatten wir Filme wie Flashdance, Footloose, Fame und so weiter. Und im Grunde genommen steht Dirty Dancing am Ende dieser Kette, kam eben 1987 raus und war auch eine Low-Budget-Produktion. Man hat also nicht unbedingt mit einem großen Erfolg gerechnet und dementsprechend gab es auch keine bombastischen Massenchoreografien oder großen Narrative oder ausgedehnte Alltagskonflikte oder sowas, sondern nur die Geschichte von Baby und Johnny steht im Mittelpunkt in einer von der Außenwelt isolierten Hotelanlage und es geht im Grunde genommen nur um ihre Beziehung und wie sie zueinander finden. Und gerade in dieser Reduziertheit wirkt der Film, würde ich sagen, dann umso intensiver. Man merkt sich eher die Details, man ist näher dran an der Geschichte als Zuschauer. Und gerade weil die beiden auch in so unterschiedliche Figuren sind und es umso märchenhafter wirkt, dass und wie sie überhaupt zusammenkommen. Und
genau, das ist ja auch so eine unterschiedliche Stände. Mädchen aus gutem Haus verliebt sich in Tanzpartner, Tanzlehrer quasi. Aber es hat ja nicht nur diesen, so einen Liebesaspekt in dem Film, sondern da gibt es ja auch politisches Standing drin. Zum Beispiel die Klassenunterschiede, die eben schon damit angesprochen sind, oder aber auch die das Thema Abtreibung, womit alles steht und fällt.
Genau, das ist dann der Konflikt, der in diese Geschichte dann doch irgendwie reinragt, aber er wirkt dann eben auch nochmal so umso intensiver, weil er eben nicht in ein großes Alltagsgefüge eingebettet ist, sondern weil eben das Setting des Films so isoliert ist von der Außenwelt, dass die Konflikte dann nochmal eine größere Bühne bekommen sozusagen. Ja.
Ja, und es gibt natürlich auch in berühmten Filmen oft Zitate, die im Gedächtnis bleiben. Hier wahrscheinlich das bekannteste, Mein Baby gehört zu mir. Glauben Sie, dass solche prägnanten Zitate bewusst gewählt werden, beziehungsweise ist dem Produzenten klar, dass das so ein Schlüsselsatz werden kann?
Manchmal schon, denke ich auf jeden Fall. In dem Fall bin ich mir nicht unbedingt sicher. Ich meine, der andere berühmte Satz aus dem Film ist ja, ich habe eine Wassermelone getragen.
Ja, genau.
Und ich glaube auch dann gerade wieder in dieser Alltagssituation wirkt das dann eben umso mehr. Ich glaube nicht, dass die Produzenten in dem Fall das bewusst gesetzt haben, weil sie vorher schon wussten, der Film wird Kult. Aber es hat sich eben halt so herausgespielt, was glaube ich auch ein Merkmal dann wieder ist im Nachhinein von Kultfilmen, dass man sich gerade an so Filmzitaten dann nochmal aufhängt, sich die Details rausnimmt, die Szenen, bestimmte, also diese Tanzszenen, wie die beiden zusammen proben. Wenn man sich den Film als Ganzes so ansieht, ist es ja im Grunde genommen nur auch darauf konzentriert. Der Film besteht gar nicht großartig aus mehr narrativen Konstellationen oder Handlungssträngen. Und genau deswegen bleiben dann eben auch diese Sätze im Detail leichter in Erinnerung.
Und es gab ja jetzt ja quasi 2004 ein Dirty Dancing 2 mit ähnlichen Themen und ähnlicher Handlung. Patrick Swayze ist da auch kurz als Tanzlehrer aufgetreten. Der Film ist dann aber gefloppt. Warum kommt diese Neuauflage da nicht gut an?
Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit den Nostalgiegefühlen zu tun, mit denen auch Dirty Dancing in zweifacher Hinsicht spielt, weil also der neue war ja dieses Havana Nights, glaube ich, hieß der.
Genau.
Und der ja komplett in der heutigen Zeit auch verankert war und dann eben hinter so Filmen zurücktrat, wie, also die dann eben kamen, Step Up und so weiter, wo es dann eher dann um diese Street-Gang-Narrative und Konflikte geht. Und da wirkte dann dieses dann doch zu sehr romantisierte Havana Nights, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich passend für die heutige Zeit. Zumal ja auch, glaube ich, gerade der Reiz des Original Dirty Dancing Films davon ausgeht, dass er einerseits nostalgisch ist gegenüber den 60er Jahren, er spielt ja in den 60er Jahren und die eine Hälfte des Soundtracks zeigt das ja dann auch. Und für uns in der heutigen Zeit, die sich an den Film zurückerinnern, ist der Film dann aber genauso stark auch in den 80ern verhaftet mit der anderen Hälfte des Soundtracks zum Beispiel. Und ich glaube auch gerade die 80er sind heutzutage immer wieder ein beliebter popkultureller Bezugspunkt. Und deswegen hat es vielleicht mit Havana Nights auch nicht so geklappt, auch gerade wegen dem Setting, das vielleicht nicht so ansprechend war und diesen kleinen, ich würde sagen, American Dream auch nicht mehr so verkörpert wie diese Hotelanlage in den 60ern, ne, wo es darum geht, dass man auf kleinem Raum so eine Art Mikrokosmos entfaltet, der so auch für die Zeit auch amerikanische Grundkonflikte verhandelt.
Mhm. Ja. Sagt die Filmwissenschaftlerin Aline Rositzka von der Freien Universität Berlin über den Kultfilm Dirty Dancing. Der Film wird im Oktober 30 Jahre alt. Danke, Frau Rositzka.
Bitteschön.